So gut, das ist eine ganz tolle Anbetung gewesen. Herzlichen Dank am Musikteam. Eine tolle Zeit, das holt ab. Musik, ich habe Musik die längste Zeit von meinem Leben unterschätzt. Ich bin nicht sehr musikalisch selber, geniesse es aber. Und ich merke immer mehr, was Musik bewirken kann, was Wort und Blick nicht kann. Dann fällt mir auf, jedes Mal, wenn ich zu neu komme, sind entweder mehr Leute da, oder es sind baulich Massnahmen verändert worden. Die Bühne, das finde ich oben cool auch, da hat man ein bisschen mehr Platz. Dann sind wir auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, da habe ich etwas gehört, da tut sich einiges. Dann steht bei neuem Pastorenwechsel an. Du das nicht unterschätzen, ein Pastorenwechsel ist immer, immer, egal wie der vollzogen wird, ein Meilenstein. Ich kann aus eigener Erfahrung reden, nur ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich bin entlassen worden in Albisrieden in Pension. Ich habe als, und ich sage das, natürlich das mit dem Joachim, ist ja nicht da heute Morgen, Joachim, hoffentlich, oder? Ja, sonst hätten wir ihn nämlich rausgeschickt. Das würde nicht gehen. Ich finde, es ist, wenn jemand einen Dienst da hat, der ein guter Dienst war. Und soweit ich das kann beurteilen, hat er tolle Spuren geleitet in dieser Gemeinde. Ist es klug, ist es weise und ist es würdig, so jemanden zu entlassen? Nicht einfach nur so. Ich bin sicher, ihr habt Plan, wie ihr das machen werdet. Einfach ein kleiner Tipp. Ein nettes, grosszügiges Abschiedsgeschenk wird immer geschätzt. Wisst ihr, was ich bekommen habe zum Abschied? Ein neuer TÜV. Etwas Kreatives. Jetzt musst du wissen, wir sind eine Gemeinde. Nicht grösser als ihr. Wir haben für Miete vom Haus 160'000 im Jahr gezahlt. Die Gemeinde war nicht begütert. Und der Kassi hat zu mir gesagt, der Karren darf 10'000 Stutz kosten. Kauf was du willst. Ein 125er hatte ich. Ich habe 300 gekauft. Und habe eine Mordsfreude. Jedes Mal, wenn ich auf den TÜV aussteige, denke ich an eine grosszügige Gemeinde. Also ich würde euch Mut machen, für ein Pastorenpaar wie die zwei eine grosszügige Verabschiedung, eine kreative Verabschiedung zu machen, wie immer auch. Ein anderes noch, für den neuen Pastor und seine Familie, die ich komme, die Erfahrung haben wir gemacht in Albisrieden. Ganz coole Sache, wenn einzelne Leute die kontaktieren, bevor sie kommen. Die Pastorenfrau hat eine riesen Freude gehabt, dass einzelne Frauen, die eingeladen haben, etwa 3 Monate, bevor sie je gekommen sind, da hat die bereits schon ein bisschen Spuren gehabt und ist vernetzt gewesen. Das noch 2 Tipps. Ich glaube, wir sind in einer ganz spannenden Phase. Die dürfte ich dir die noch geben zum Verteilen, dann kommt ihr noch nicht zu unserem Thema heute Morgen. Danke dir. Aus den USA, wegen dem lieben Donald Trump, gehört mir ja Unterschiedliches. Jetzt war der Mann gerade in der Schweiz, in Davos. Aus den USA kommt viel Negatives in dieser Zeit, aber es gibt auch positive Sachen. Und die Amerikaner, die sind bekannt für Studien, die sie machen über alles. Und etwas, was die Amerikaner lang, bevor wir das in Europa festgestellt haben und praktiziert haben, die Amerikaner haben früh angefangen mit Musiktherapie zu arbeiten. Bei der Behandlung von psychischen und neurologischen Störungen haben sie festgestellt, bewirkt Musiktherapie sehr viel Positives. Es ist nachgewiesen worden, dass eine geeignete Musiktherapie das Stresshormon Cortisol markant senken und mit dem hebt sich die Stimmung von einem Menschen und der Affekt, die innere Konstitution, wird verbessert. Musiktherapie, ein paar Bilder. Schnell schauen, das müssen wir noch anstellen. So. Musiktherapie wird in den OPS eingesetzt, wird bei chirurgischen Griffen auch bei uns in Spitälern, nicht gerade mit Gitarre, ich weiß nicht, was für ein Spital das war oder ob die sterilisiert worden ist, auf jeden Fall mit sehr positiven Effekten, zwar bei Erwachsenen sowohl wie auch bei Kindern. Und zahlreiche Studien haben das scheinbar bestätigt. In einer internationalen Studie haben die festgestellt, dass sogar nachweisbar Hirnstrukturen beeinflusst werden. Auf eine Art und Weise mit Musik, die auf andere Art nicht geschieht. Es heisst in dieser Studie, dass 203 Patienten mit Depressionen 5 Wochen lang mit einer auf Musik basierten Therapie behandelt wurden. Bei 89% von diesen Behandelten hat sich der Schweregrad von der Depression um 60% verbessert. Das ist erstaunlich. Man hat festgestellt, Schizophrenie, Alzheimer, Demenz, Parkinson, ganz sicher depressive Verstimmungen werden positiv beeinflusst. Also darf man Musik nicht unterschätzen. Jetzt kann man natürlich sagen, was soll das? Das mag interessant sein, aber was mache ich mit dem persönlich? Wie beeinflusst mich das selber? Du musst wissen, das ist der Hintergrund. Musik, der Einfluss auf unsere Stimmung, auf unser Gemüt, stammt ursprünglich aus der Bibel selber. Und wenn wir die Biografie von David anschauen, und wir nehmen eine Sequenz aus seinem Leben aus heute Morgen, wenn du das vielleicht schon mal gelesen hast, du den Text kennst, musst du sagen, eine kuriose Stelle. Für mich eine unverständliche Stelle. Eine von diesen Aussagen in der Bibel, die einfach erklärungsbedürftig ist. Und ich muss sagen, wieso ist so etwas komisch in der Bibel hinein? Das Verständnis von Musiktherapie und der Wirkung, die das hat auf unsere Seele, hilft im Umgang mit dieser Textstelle vielleicht. Denk mit mir kurz zurück an David. David ist ja der jüngste Sohn von Isai und er war ein schlichter Hirtenbub. Sein Vater hat nicht gross das Gefühl gehabt, dass er ein sehr begabter junger Bursch ist. Er hat ihn lediglich zum Hüten von der Familienschaf eingesetzt. Und dann zeigt sich aber, dass ausgerechnet der Jüngste, ausgerechnet der, dem er nicht so viel zugemutet hat, der Vater, der König von Israel wird werden. Etwas ganz Erstaunliches. Und ich habe den Eindruck, ich habe das Gefühl, da kommt irgendjemand ein Prinzip zum Ausdruck, dass Gott anders denkt und handelt, als wir das machen. Ich habe das Gefühl, dass wir da sehr oft auf einer Schiene fahren, wo er auf einer ganz anderen fahren tut. Ich habe oft das Gefühl, dass unsere Checklisten, die wir haben, ganz andere sind als die, die er hat. Dass man könnte sagen, dass die Sachen, die uns sehr wichtig sind, er anders bewertet. Das macht mich vorsichtig. Wir lesen im 1. Samuel, im 16. Kapitel, das ist unser Text, wir finden hier im 16. mit dem 7. Vers. Du kennst die Stelle, wenn du das Alte Testament ein bisschen kennst. Es heisst dort, für uns, heute, damals schon, ist es wichtig, was wir sehen, was wir optisch wahrnehmen. Gott jedoch schaut unser Inneres. Er hat eine andere Perspektive vom Mensch. Das, worauf wir so Gewicht legen, hat bei ihm nicht die gleiche Bedeutung. Und wenn wir die Story näher anschauen, wir werden das machen, dann stellen wir fest, dass da wie eine Umwertung bei ihm stattfindet. Er nimmt nicht den Ältesten, er nimmt den Jüngsten, er nimmt nicht den Ersten, er nimmt den Letzten. Er ist nicht der, der das Offensichtliche gewichtet, sondern das, was innen verborgen ist. Erstaunlicherweise, statt das, wo, wenn wir den letzten Punkt noch anschauen, statt das, wo wir mit grosser Anerkennung bewertet, lässt er stehen und wendet sich einem Vergessenen zu. Ich habe das Gefühl, das ist ja sehr eine tröstliche Perspektive. Das gibt all denen von uns Hoffnung, die sich vielleicht sagen, ich bin nicht der Begabteste, ich bin nicht der Intelligenteste, ich bin nicht die Person, die vorne steht und sich gut präsentieren kann. Unterschätze dich nicht. Gott braucht Leute wie dich. Gott braucht Leute wie dich. Gott braucht Leute wie dich. Glaubst du das? Denk darüber nach. Der David war ein Mann, ein junger Bursch, dem Gott das Königreich von Israel anvertraut hat, weil er gewusst hat, wie er in seinem Herz tickt. Weil er gewusst hat, er hat nicht danach gestrebt. Er hat das Amt nicht müssen haben. Und ich glaube, das ist der Grund. Tatsache, dass die Wahl Gottes, und das hat der David nie vergessen, dass Gott ihn aus reiner Gnade gewählt hat. Und ich glaube, das ist das, was an dieser Story, wo man kurz einblendet jetzt, was so ermutigend ist. Wenn Gott jemanden wie der David, einen einfachen, schlichten Hirtenbub, kann brauchen, dann kann er Leute wie dich und mich auch einsetzen. Die Story müssen wir anfangen, indem wir das Dilemma, bevor der David am königlichen Hof ist, müssen wir einblenden, was das Dilemma vom Saul, dem damaligen König, effektiv war. In den Versen 14, wenn du nachlesen tust, in den Versen 14 bis 17 vom 1. Samuel 16. Lesen wir den Text. Ich glaube, es hilft uns, wenn wir das einfach mal uns vor Augen führen. Da fängt die Story, die kuriose Story so an, dass der Geist Gottes den Saul verlassen. Und Gott schickt dem Saul anstatt sein Geist einen bösen Geist. Und der hat ihn gequält. Seine Diener haben das gesehen. Entschuldigung, da heisst es, die sagen zum Saul, nun offensichtlich passiert da etwas Übles. Der böse Geist, den Gott geschickt hat, plagt ihn. Lass uns einen guten, jetzt wird's spannend, lass uns einen guten Musikant finden, der E-Gitarre, Piccobello beherrscht. Und wenn der böse Geist dich plagt, dann weisst du spielen und es wird dem Zuhörer besser gehen. Glaubst du, dass eure Musik etwas in der Seele auslöst? Ja, ich auch. Das ist das Mandat davon. Das ist das Mandat. Das ist biblischer Text. Es wird ihm besser gehen. Da sagt er Saul, ja okay, wenn das so ist, sagt er zu seinen Beamten, suchen jemanden, der spielen kann. Nicht nur jemanden, der klimpern kann. Jemand, der gut spielen kann, bringt den an. Und der Text wirft ein paar Fragen auf, oder? Für dich auch. Das ist erklärungsbedürftig. Du musst wissen, im vorangehenden Vers wird beschrieben, bei der Berufung von David, dass Gottes Geist über ihn gekommen ist. Da wird beschrieben, beim Saul, dass Gottes Geist von ihm genommen wird. Also haben wir Verbindung. Der gleiche Geist, der vom Saul genommen wird, der ruht auf dem David. Und von dem Moment an, wo das passiert, ist es Sonnenaufgang für den David und Sonnenuntergang für den Saul. Der David nimmt zu an Erkenntnis, Stetig und Einfluss. Und beim Saul läuft es genau in die gegenteilige Richtung. Wenn eine Kurve müsste ich machen, würde die Kurve nur zeigen beim David und aber zeigen beim Saul. Jetzt, was ist das Problem? Um was geht es da? Es passieren zwei komische Sachen mit dem Saul. Erstens, der Geist Gottes, wie wir gehört haben, verlässt ihn. Warum ist die Frage und wie ist die Frage? Das Warum können wir relativ einfach beantworten. Der Saul hat permanent gemacht, was er wollte. Was er wollte. Also müssen wir zum Schluss kommen, es ist sein Ungehorsam, sein unverbesserlicher Ungehorsam. Jeder Mensch ist punktuell in Situationen, wo wir nicht machen, was Gott will.
Aber wenn das ein Muster, wenn das eine kontinuierliche Realität ist, dann haben wir ein Problem. Und Gott hat reagiert. Du musst wissen, dass im Alten Testament ist Gottes Geist anders als im Neuen Testament und im heutigen Zeitalter. Im Alten Testament ist Gottes Geist auf Menschen gekommen und wieder gegangen. Und zwar individuell ist das geschehen und punktuell ist das geschehen. Der Geist Gottes ist auf einen Menschen gekommen für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Aufgabe. Jetzt entwickelt sich die Geschichte. Im Neuen Testament lesen wir, wenn ein Mensch sich zu Christus hinwendet, überkommt er den Geist Gottes permanent. Wir sind versiegelt. Das ist nicht mehr gleich heute. Epheser 1. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der wird uns nicht mehr genommen. Insofern ist da eine andere Situation für uns. Im Johannesevangelium haben wir eine interessante Aussage, um das zu bestätigen. Dort heisst es, Johannes 14, Christus sagt, ihr kennt ihn, den Heiligen Geist. Den kennt ihr, Jünger. Weil er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Bei euch als Testament. In euch neues Testament. Die beiden Präpositionen sind der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Bund. Dabei, aber auch wieder weggenommen, wenn die Aufgabe erfüllt ist. Alter Bund. Oder im Fall vom Saul, wenn ungehorsam das bewirkt. Neuer Bund in euch wird nicht mehr weggenommen. Gottes Geist wird dem Saul genommen als direktes Urteil über seinen hartnäckigen Widerstand gegen Gottes Rede. Jetzt stellt sich eine zweite Frage. Es heisst im 14. Vers, der Geist, komm, musst du das nochmal anschauen, das ist schon das Problem. Der Geist des Herrn hat den Saul verlassen und Gott schickt ihm ein böse Geist, der ihn quält. Jetzt darf ich dich etwas fragen. Vielleicht musst du und vielleicht muss ich mein Gottesbild ein bisschen revidieren heute Morgen. Wie ist es möglich, dass ein guter Gott einen bösen Geist kann schicken? Wie muss ich das verstehen? Das steht in der Bibel. Ich habe das nicht geschrieben. Es steht so da. Perfekt. Hiob ist ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel. Gott argumentiert, beziehungsweise Satan argumentiert mit dem Hiob, wenn wir das Beispiel nehmen. Und Gott erlaubt dem Hiob, Übels zu erleben durch den Einfluss vom Diabolos. Gott gibt dem Diabolos Bewilligung, Sachen zu machen, die perfid sind. Und da haben wir eine ähnliche Situation. Jetzt manche Fachleute sagen, dass der Geist ein Dämon sei, Diabolos. Andere Fachleute sagen, nein, das ist eine Befindlichkeitsstörung, die der Saul erlitten hat. Tut das nicht leichtfertig, einfach zur Seite stellen. Es ist durchaus möglich, dass der Saul, nachdem der gute Geist Gottes von ihm weggenommen worden ist, dass er sich mit okkulten Praktiken beschäftigt hat. Die sind damals weit verbreitet gewesen. Es ist eine total dekadente Kultur gewesen, deren er gelebt hat. Kanaaniter, hast du gewusst, dass Kanaaniter Kindsopfer dargebracht haben? Dass die einen Tempelgottesdienst hatten, wo kultische Prostitution praktiziert worden ist. Das war eine hedonistische Kultur. Und die war tatsächlich okkult belastet. Durchaus möglich, dass sich der Saul mit dieser Sache hat angefangen zu beschäftigen. In dem heidnischen Umfeld. Und dass es gottfindliche Kräfte gibt. Das wissen wir aus dem Neuen Testament. Weil der Paulus warnt, im Epheserbrief, du kennst die Stelle, wenn du das Neue Testament ein bisschen kennst, im Epheser 6 sagt er, im Fall die Realität ist, dass wir in einem Kampf uns befinden. Nur realisieren wir das meistens nicht. Und der Kampf ist nicht ein physischer, Menschen aus Fleisch und Blut, sondern da sind böse Mächte da. In der Tat. Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis kämpfen wir, die Welt beherrschen. Gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Jetzt natürlich, mit so etwas müssen wir auch aufpassen. Es gibt Christen, die sehen unter jedem Stein einen Dämon. Die drehen sich um, sind ein bisschen versucht und sagen, oh, Satan ist mir auf der Ferse. Humbug. Das ist nicht immer die erste Antwort. Es kann sein, dass du und ich einfach undiszipliniert sind. In einem bestimmten Bereich. Dass deine alte Natur, nicht ein Dämon, das bewirkt. Aber es gibt das. Und darum hat der Paulus den Text im Neuen Testament so vermerkt. Also der Saul, der könnte sich an Macht von der Finsternis gewendet hat, nachdem sich Gott von ihm abgewendet hat. Wenn sich Gott abwendet, wenden wir uns etwas anderem zu. Er hat das auf jeden Fall gemacht. Wenn das stimmt, wenn die Darlegung stimmt, dann musst du und ich unser Gottesbild korrigieren unter Umständen. Dann ist Gott nicht einfach der liebe Gute, liebe Gott, wo schön das macht, was du bittest, wo schön deine Gebetsliste beantwortet, wo du bringst, wo sozusagen jedes von deinen Wünschen mit einem Geschenk belohnt. Das ist nicht ganz Gottes Bild, das wir haben im Neuen Testament. Gott hat auf jeden Fall die Erlaubnis für die Intervention gegeben. Und er ist souverän. Er kann machen, was er will. Das müssen wir so stehen lassen. Siehe Hiob. Jetzt musst du aber wissen, der Ausdruck böser Geist, der könnte auch einfach nur Unheil bedeuten oder Verhängnis. Gott erlaubt ein Verhängnis. Er erlaubt eine Heimsuchung. Er erlaubt, dass Unheil im Leben von seinen Leuten geschieht. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Gott erlaubt, dass der Saul nicht von aussen, sondern von innen in Krisenmodus gerät, eine psychische Störung erleidet. Und da müssen wir nicht unbedingt Dämonie dazu bemühen. Ich gehe davon aus, dass beide Erklärungen eine Plausibilität haben. Es muss klar sein, auch wenn der Saul, bitte nimm das auf jeden Fall mit, wo immer du dich positionierst in dieser Debatte. Es muss klar sein, wenn der Saul seinen Zustand durch sein Verhalten selber ausgelöst hat, dann ist die Situation nicht ein Normfall. Also du und ich, wir sind sehr gut beraten, wenn jemand in eine psychische Krise geratet, wenn jemand eine Befindlichkeitsstörung hat und du wirst nächste Woche mit einiger Wahrscheinlichkeit mit Leuten in Berührung kommen, mit Befindlichkeitsstörungen. Darum haben wir psychiatrische Kliniken. Darum haben wir Mental Hospitals. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, darauf zu schliessen, da ist ein dämonischer Hintergrund. Wäre komplett falsch und völlig verwerflich. Wenn man einem Menschen, der in so einem Krisenmodus ist, unterstellt, dass das ein Gerichtsurteil Gottes ist, dass da eine dämonische Ursache ist, dann tun wir das Leid von so einer Person nur noch zusätzlich belasten. So ein Verdacht wäre verwerflich. Eine gemütskranke Person kippt über Grenzen nie, wenn so etwas noch zusätzlich dazukommt, treibt so jemand zur Verzweiflung. Also wir sagen mit dem nur das, wer von uns zu Schwarz-Weiss-Denken neigt, tut gut daran, zu realisieren, dass es auch Grautöne gibt. Meine Erfahrung ist, dass Christen sehr gern zu Schwarz-Weiß-Denken neigen. Und ich habe es auch so. Ich habe gern klare Antworten. Ich habe gern Schwarz zu dieser Frage. Und ich habe gern Weiß zu dieser Frage. Ich habe gern Klarheit. Ich mache aber je länger das älter, dass ich wie die Feststellung. Das Leben ist komplizierter als das. Im Leben gibt es sehr vieles, was grau ist. Und wir haben viel mehr Spielraum bei vielen Fragen, als wir Christen zugestehen wollen. Weil wenn mir jemand sagt, du musst es so machen und du musst es so machen, dann gefällt mir das, weil dann muss ich selber nicht denken. Wenn mir aber jemand sagt, du bist selber verantwortlich für die Entscheidung, die du fällst, weg ab das Positive, weg ab das Negative, hol dir Rat, dann bin ich gefordert. Und das ist ein bisschen schwieriger. Lass dich fordern. Lass dich fordern. Okay, auf der Suche nach einer Lösung. Wir sind auf der Suche nach einer Lösung. In dieser, ich sage es jetzt bewusst so, Befindlichkeitsstörung, in dieser psychischen Krise, wo der Saul drin eingegarten ist, wenn man es jetzt mal so stehen lässt. Der Zustand vom Saul ist der Öffentlichkeit verborgen. Das kann man ja gut abdecken, oder? Wenn es mir nicht gut geht und du mich fragst am Sonntagmorgen, hey, wie ist der Zweig? Dann sage ich grinsend, ob schon hinten und vorne nicht stimmt, tipptopp, Theo. Weil ich nicht unbedingt ihm gerade sofort sagen will, was in meinem Leben abgeht. Saul genau gleich. Sein Umfeld, aussen, hat das nicht gemerkt. Seine Leute, mit denen er zu tun hat, die haben das sehr wohl gemerkt. Dort hat er das nicht verbergen können. Darum, auf der Suche nach einer Lösung. Lesen wir weiter. Wir sind jetzt im Vers 15 und 16 von diesem Text. Diener vom Saul sagen, offensichtlich, wir sehen das, wir realisieren, hast du ein Problem mit dem bösen Geist, den Gott geschickt hat? Und nochmal, jetzt suchen wir einen Musikant, das ist die Lösung zum Problem. Jemand, der kann spielen. Und wenn der kommt, wenn dich das überfällt, die Krise, dann wird der für dich die Lösung des Problems sein. Jetzt war das ein guter Rat, weil wir haben in der Einleitung festgestellt, dass Musiktherapie wirkt in der Tat. Es ist heute mehr denn je ein anerkanntes Fachgebiet. Und der Text, den wir hier haben, liefert den Hintergrund dazu. Du musst wissen, dass die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Abertausende von Marines von Soldaten, die verwundet waren, in den Spitälern hatten. Die haben es zum Teil, ich habe die Spitäler gesehen in Florida, man hat die in Florida zu ihnen geschickt, dass die sich erholen von ihren schlimmen Verletzungen. Dort haben die entdeckt, wie positiv das Musik auf den Heilungsprozess von diesen Soldaten wirkt. Dass die schneller genesen sind unter dem Einfluss von guter Musik. Jetzt erstaunlich ist, der David weiss von all dem ja null und nichts. Der hat null Ahnung von dem. Der hat kein Bedürfnis gehabt, zum König zu sein. Das war Gottes Idee gewesen. Der hat kein Verlangen gehabt, für den Saul zu spielen. Das war am Saul seine Idee gewesen. Der David geht seinen Schafherden an. Er lernt aus reiner Freude Text und Musik miteinander zu kombinieren. Mehr nicht. Der hat keine Karrieregeilheit. Der hat nichts müssen unbedingt erreichen. Dass der David am Hof vom König landet, ist Vorsehung in Action. Gott hat seine Hand im Spiel gehabt. Schauen wir noch David seinen Dienst an. Wie hat das ausgesehen? Wie hat sich das ausdividiert? Einer von den Dienern hat gesagt, hey, es gibt da jemanden, der heisst Isai, der hat Söhne, der wohnt in Bethlehem. Der gibt's, ein Gitarrist, der sehr gut ist mit dem Instrument. Der ist mutig, der hat noch gute Konstitution, der ist wortgewandt. Überdies sieht er noch gut aus, ist doch auch noch cool. Und Gott ist mit ihm. Gott ist mit ihm. Also, der Saul hört das, tönt nicht schlecht, er sagt... Zu einem Boden geht zum Isai. Er lässt dem Isai sagen, bitte schick mir deinen Sohn, den Hirt. Und der Isai macht genau das. Und er ist clever. Er schickt noch ein paar Geschenke mit. Weil er denkt, ja, das ist gar nicht schlecht, wenn mit dem König gut auf du und du bist. Ein Geiss, ein Esel, dann sind noch ein paar Feigenkuchen dabei gewesen und eine rechte Flasche Wein. Und so ist es gekommen, dass der David zum Saul geht. Dass der David dem Saul dient. Und der Saul fängt den David an mögen. Da entsteht ein Beziehung. Der Wirt, der kommt sogar einen Vertrauensjob über. Er wird Waffen tragen. Es ist so eine tolle Sache, dass der Saul zum Wappen einen Boten schickt und sagt, bitte, lass ihn bei mir. Der tut mir gut. Ich bin zufrieden mit ihm. Weil, wenn der Geist über mich kommt, so ist die Situation. Tut mir die Harfe von David gut. Und es geht dem Saul besser. Und die Störung verlässt ihn, wenn man es so sagen. Also der Saul lässt den David kommen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Kein Hinweis, dass der David eingebildet war. Das ist das Gefühl, er sei etwas, weil er so gut spielen konnte. Kein Hinweis, dass der eifersüchtig war. Das ist der König, aber eigentlich habe ich bereits schon Berufung bekommen. Kein Konflikt. Das zeigt das Herz von dem David. Schon in frühesten Jahren war es ein demütiger Typ. Es heisst, dass er dem Saul diente. Wo der zum König Saul kommt, hat er null. Der Saul hat null Ahnung, dass der junge Knabe, der vor ihm steht, der einst sein Amt wird übernehmen. Der weiss das überhaupt nicht. Stell dir das vor, da wälzt sich der Saul in seinem Bett. Ich weiss nicht, was der für eine Matratze hat. Er wälzt sich in Pein, weil es ihm nicht gut geht. Er kann nicht schlafen. In der Ecke sitzt der David und holt seine Harfe und fängt an zu spielen. Und der kippt er weg. Und schlaft ein, weil es ihm besser geht. Wunderbar. Vielleicht hat der David einen Psalm gespielt. Vielleicht hat er einem Saul einzelne von diesen Psalmen, die er unter Inspiration ja selber komponiert hat, sogar erläutert. Betandacht für den König. Who knows? Was wir sicher wissen, einem Saul geht es besser. Und wenn es dir nicht gut geht, was willst du mehr, als dass du Besserung findest? Musik in dem Fall hat das bewirkt. Gott hat seine Hand auf dem jungen Harfenspieler. Seine Musik, bitte bedenke das, seine Musik hat nicht vor Hunderten von Jahren das Gemüt von einem König in Israel positiv prägt. Seine Musik prägt noch heute Christen weltweit in ihrer seelischen Befindlichkeit. Wenn du Psalmen liest und Musiker, die fähig sind, nehmen wir Psalmen und tun sie vertonen. Da ist der Text mindestens so cool wie die wir heute Morgen gesungen haben. Das sind coole Texte, wohlverstanden. Eine spannende Situation. Und eines Tages, bitte bedenkt, eines Tages haben die Texte, die er gespielt hat, Eingang gefunden in Kanon. Und sie werden biblisch inspirierte Schriften, wo bis zum heutigen Tag Gottes Volk tröstet und ermutigt. Der Martin Luther soll gesagt haben, dass Musik ein reines Geschenk Gottes sei. Und Zitat, es fließt mir das Herz über vor Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft erquickt hat. Und wir haben Lieder von Martin Luther, die er komponiert hat. Also, die Musik hat im Saal physisch geholfen, sie hat ihn entlastet. Sie hat ihm emotional geholfen, sie hat ihn befreit. Sie hat ihm geistlich geholfen, indem der böse Geist ihn verlassen hat. Und wir behaupten, gute Musik bewirkt das heute noch. Und ich habe das Gefühl, heute Morgen, die Arbeitszeit, die wir hatten, die hat mir in der Seele gut getan. Ich bin privilegiert und die wissen es gar nicht. Tolle Musikgruppe. Ich komme dann dort in die andere Gemeinde. Ich habe es genossen heute Morgen. Das Kompliment. Kompliment. Jetzt. Wir sind am Ende angelangt. Jetzt müssen wir aber fragen, ja, was mache ich mit dem? Das ist ja noch interessant. Von den Psalmen, von denen weiss ich. Ich habe jetzt ein bisschen den Hintergrund von dieser Story gehört. Aber was soll mein Verständnis mitnehmen? Was mache ich mit meinem Verstand? Wo kann ich praktisch Gummi auf den Boden bringen? Ich sage mir immer, ein Text ohne Anwendung bringt rein nichts. Ich muss sehen, was ich mit dem noch mache. Und ich würde euch ganz gerne zum Schluss noch 2-3 Tipps geben. Fürs eine, aus dieser Story lese ich raus, es ist klug, wenn ich ein gesundes, ausbalanciertes und ein korrektes Gottesbild habe. Es ist nicht so, dass Gott nur darauf wartet, wenn du jetzt am Saal seine Story nimmst, es ist nicht so, dass Gott nur darauf wartet, bis du einen Fehler machst, damit er dich in eine Krise schicken kann. Das ist ein falsches Gottesbild. Er ist ein liebender Vater. Er erzieht seine Kinder. In Christus hat er uns vergeben. Sein Wunsch ist es, dass wir auf dem Weg mit ihm vorankommen. Sein Geist nimmt er niemals je von uns. Aber die Kehrseite von dem ist, ich darf Gottes Gnade nicht missbrauchen. Das geht nicht. Es gibt einen Punkt, wo in der Tat Konsequenzen entstehen. Irgendwelcher Art. Und beim Gott fernen, wo konstant Nein sagt zu Gott, gibt es einen Punkt, wo Gott sich abwendet und jetzt too late. Das müssen wir schon sehen. Christen, umgekehrt wiederum, wo konsequent ihren eigenen Weg gehen, die werden gemahnt im Neuen Testament. Der Paulus warnt uns, nicht nur gemahnt, er warnt uns, leichtfertig mit Nachfolge umzugehen. Dass du ja nicht rausgehst und sagst, der Prediger heute Morgen hat gesagt, du kannst leben, wie du willst. Gnade ist ja immer da und Gott vergibt immer. Ja, das tut er. Aber er schaut unser Herz sehr wohl an. Und er weiss, was dort abgeht. Ich kann mit Nachfolge nicht einfach locker vom Hocker umgehen. Es gibt die Warnung im Korintherbrief, du kennst die allenfalls. Der Betreffende, der lebt wie er will, der wird zwar auch gerettet werden, wenn er Christus als Erlöser angenommen hat, aber er wird gerettet wie einer, der im letzten Moment aus einem Brand rausgerissen worden ist. So wird ich eigentlich nicht immer reinkommen. Ich habe es geschafft, aber leck ich mir am Job. Ganz knapp. Ganz knapp. Nummer 1. Prüf dein Gottesbild. Er ist ein Gott von der Gnade. Aber lass nicht machen mit sich, was wir wollen. Vielleicht noch eine zweite Anwendung. Aufgrund von dieser Story. Lass mir doch die Finger, vor allem was okkult angehaucht ist. Lass einfach die Finger davon. Christen tun gut, sich von Übersinnlichem fernzuhalten. Ob das Astrologie ist. Ist es etwas Banales. Dass Sterne und deine Geburtsstunde irgendetwas bestimmen, musst du nicht ganz bachen sein, an so etwas zu glauben. Das ist einfach völlig daneben. Astronomie ist eine Wissenschaft. Astrologie ist Gugus. Tarotkarten legen. Meine Leute, das ist ja noch interessant und lustig. Lassen wir die Finger von so etwas. PSA-Experiment, Spiritismus, das tönt alles, wenn man manchen Leuten zulässt, relativ harmlos. Aber gerade für jemanden, der leicht beeinflussbar ist, oder für jemanden, der eine instabile Persönlichkeit hat, kann das der Auslöser sein von tiefergreifenden Problemen. Und darum bringt es den Hebräerbrief so auf den Punkt, im Hebräer 12 lesen wir, wir sind in einem Wettkampf, in einem Wettlauf, in der Tat. Wir wollen bis zum Schluss können bestehen. Den Kampf, für den wir berufen sind. Und wir machen das, indem wir die Augen nicht auf dubioses, komisches Zeug richten, indem wir uns orientieren an dem Christus. Er, der der Gründer von unserem Glauben ist, von A bis Z. Von Anfang bis zum Ende. Prüf dein Gottesbild. Lass die Finger von Okkultem. Und auf der positiven Seite zum Schluss, verlass dich darauf, dass Gott in deinem Leben dich führen wird, so wie er den David geführt hat. Der David ist durch persönliche Erfahrung auf seine Aufgabe vorbereitet worden. Er hat gelernt, dass Gott in seinem Leben am Handeln ist. Nichts ist einfach bloß zufällig geschehen. Nicht einmal das Musizieren für einen seelisch Kranken ist zufällig passiert. Das war Gottes Hand dahinter. Uns wird geholfen, wenn wir uns mehr und mehr an den anlehnen. Dem vertrauen, der am Kreuz sein Leben für uns eingegeben hat. Unsere Basis wird gestärkt, wenn wir uns in die Hände von dem begönnt, mit dem wir am Ende die Ewigkeit werden verbringen. Originalton Paulus, und mit dem schliessen wir ab im Römerbrief. Du kennst die Stelle. Ich würde sie gerne zum Schluss uns noch lesen. Der Paulus, der Apostel, sagt: Ich bin überzeugt, da bin ich sicher, weder Tod noch Leben, weder übernatürliche Macht, noch etwas, was jetzt ist, noch etwas, was kommt, noch irgendwelche gottfindliche Kräfte, weder Hochs noch Tiefs. Jetzt, hey, lassen wir uns noch die Liste auf, oder? Was kann er noch zusätzlich sagen? Jetzt geht weiter. Irgendetwas in dieser ganzen Schöpfung, rein nichts, kann uns von dieser Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus geschenkt hat. Du hast einen guten Sonntag heute. Wenn das stimmt, sind auch die miesesten Tage, die wir haben, immer noch zum Ertragen. Findest du nicht? Mit dem kann ich leben. Und ich würde sagen, mit dem kannst du sterben. Gott für beides. Predigt auf einen Satz zusammengefasst. Gott schreibt in deinem Leben Musik. Vielleicht dürfen wir es so sagen. Und er schreibt die Musik, den Sound, nicht einfach zufällig, er hat einen Plan. Jetzt liegt es an uns. Jetzt ist es unsere Aufgabe, seinen Takt zu hören, wahrzunehmen und zu vertrauen, dass er für dich sorgt. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Hey Jesus, wir wollen dir herzlich danken. Das ist ein dubioser Text, den wir angeschaut haben, aber es ist in deinem Buch drin. Und wir haben festgestellt, es wirkt sich aus auf unser Gottesbild. Es ist eine Warnung, dass wir nicht mit Zeug uns beschäftigen sollen, die nichts bringt. Und es ist ein Trost. Nichts in dem Leben von dem David ist zufällig geschehen. Nichts in unserem eigenen Leben ist einfach sinnloser Leerlauf. Auch die üblen Sachen, die wir erfahren. Auch die von uns, die heute Morgen da angekommen sind und sich im Krisenmodus befinden. Wie immer der aussieht, da weisst du Bescheid. Da tust du begleiten. Du lässt die Menschen nicht alleine. Darum ist gemeint, so etwas Tolles, etwas Geniales. Wir brauchen Hilfe in dieser Zeit. Ganz besonders. Und du lässt keins von deinen Schöfchen, wo leidend ist, alleine. Schick uns raus in die neue Woche mit dem Trost, mit dieser Zuversicht und gib uns, wir bitten dich, die Kraft, die wir es am meisten brauchen. Amen.